Hallo Udi.
Ja, schönen guten Tag.
Wer sind eigentlich die Jugendlichen? Also vom gesellschaftlichen Kontext her, kommen die eher aus den niedrigeren oder höheren Schichten? Oder also wo sind die zu verankern?
Ja, das war eigentlich das Erstaunliche bei diesem Prozess, der übrigens jetzt in diesen Tagen zu Ende geht. Gestern haben die Geschworenen sich zurückgezogen, um ihr Urteil zu fällen. Also das wird gerade jetzt spannend. Die Angeklagten sind alles Studenten. Und eben der Anführer Arthur Rino hat im ersten Semester Ikonenmalerei studiert. Der zweite Mann, der war praktisch Sportstudent, also im Schwerpunkt Skilaufen. Und also die Kommentatoren in Moskau weisen darauf hin, dass es eben ein Zeichen sei, dass eben die Skinhead-Gewalt eben schon vorgedrungen ist, eben auch in die sogenannte Mittelschicht oder in die Schicht der russischen Intelligenz. Und das ist eigentlich schon ziemlich besorgniserregend.
Und was haben dann russische Studenten ausgerechnet gegen Asiaten oder gegen die Gastarbeiter aus dem Kaukasus?
Das ist einfach, ich sag mal, man muss einfach sagen, dass in Russland generell so eine Stimmung ist, schon eigentlich seit dem Zerfall der Sowjetunion hat sich das immer mehr aufgebaut, dass die Menschen einfach aggressiv sind, aggressiv gestimmt einfach über bestimmte soziale Verwerfungen und gerade in so Großstädten wie Moskau und St. Petersburg, wo eben sehr viele Gastarbeiter auch aus Zentralasien arbeiten, die eben die Drecksarbeit machen, die oft Russen nicht machen wollen, also auf dem Bau die Hochhäuser hochziehen und in den Wohnvierteln die Straßen und die Höfe säubern. Also da werden eben die Aggressionen gegen diese Menschen gerichtet. Also obwohl eigentlich niemand sagen kann, warum die Russland verlassen wollen und welche Arbeitsplätze die genau wegnehmen, das kann eigentlich niemand sagen, weil tatsächlich die Arbeitgeber suchen händeringend nach Arbeitskräften. Es ist faktisch so, dass Russland seit 15 Jahren ungefähr 5 Millionen Menschen verloren hat, also durch sinkende Geburtenrate und große Sterblichkeit. Das heißt, diese ausländischen Arbeitnehmer werden gebraucht. Aber es ist eben trotzdem so, dass sich einfach die Leute, die suchen einfach ein Ventil. Und es gibt eine Umfrage vom Levada-Zentrum, das ist ein Meinungsforschungsinstitut. Danach stimmen 42% der Befragten der Aussage zu, Russland den Russen, allerdings in vernünftigen Rahmen, also was auch immer man daran zu verstehen kann. Also das zeigt einfach, dass es, mal sagen, eine starke, ja schon so eine nationalistische Grundstimmung in Russland schon gibt. Also wobei man vorsichtig natürlich mit diesem Begriff sein muss, weil in jedem Land äußert sich Nationalismus und Patriotismus in bestimmten länderspezifischen Rahmen, aber es ist schon besorgniserregend.
Es soll ja auch Filme schon, also rechtsradikale Filme mit ziemlich krassen Inhalt geben. Ich weiß nicht, ob du was drüber kennst oder was du darüber erfahren hast. Was sind denn das für Videos oder Filme?
Naja, also wenn man ins Internet geht, dann findet man wirklich einen ganzen Wust von Skinhead-Websites, von Auftritten von super patriotischen Organisationen, wo dann also gezeigt wird, wie die sich im Faustkampf stehlen auf irgendwelchen Lagern im Wald und da wird also werden also irgendwelche Videos abgespielt von solchen Bands, die eben auch teilweise mit deutscher Musik,
sind Musikvideos oder?
Bitte?
Sind das Musikvideos oder sind das allgemeine, also sind das richtige Filme? Also richtig,
das ist alles, das sind Musikvideos, aber sind eben auch Zusammenschnitte von irgendwelchen eigenen Märschen, die hier in Russland stattfanden, von eigenen Aktionen irgendwie, irgendwelchen Lagern im Sommer und Kampftrainings und so weiter. Also man wundert sich wirklich, was alles möglich ist, wobei, mal sagen, also Russland stellt sich ja da also als harter, starker Staat, aber im Internet treiben die es wirklich wild.
Aber wer macht das dann? Also wer produziert das? Sind das richtige Vereinigungen, Gruppen oder sind das einzelne Leute?
Nein, das sind also, man kann sagen, es gibt eigentlich seit die Sowjetunion zerfallen hat, gab es immer schon faschistische Organisationen. Die bekannteste hieß Russische Nationale Einheit. Die kandidierte sogar 1999 zu den Duma-Wahlen. Dann hat die sich gespalten, dann sind neue entstanden. Jetzt ist eine sehr starke Organisation, die heißt Slawische Union. Und es gibt also ein ganzes Spektrum von Organisationen, von faschistisch bis ultranationalistisch. Eine neue, die ist jetzt in den letzten Jahren stark geworden, die heißt Bewegung gegen illegale Migration. Die gibt sich so, sag ich mal, bürgernah und nicht faschistisch, aber Prinzip im Inhalt ist es das Gleiche. Also die machen eben einmal im Jahr am 4. November, wenn der Tag der nationalen Einheit ist in Russland, dann gehen die auf die Straße und teilweise mit Hitlergruß und fordern eben Ausländer raus und raus mit den Okkupanten. Also die Okkupanten sind also angeblich die tadschikischen Gastarbeiter. Und da werden also eben so runenähnliche Fahnen mitgeführt und naja, also das ist ein Spektrum, da sammeln sich dann so 1000, 2000 Leute. Dieses Jahr in Moskau haben 500 versucht, zum Kreml zu marschieren, wurden aber von der OMON, der Sonderpolizei, daran gehindert und sind sogar, ich glaube, 400 Leute kurzzeitig festgenommen worden. Also da hat die Polizei in Moskau durchgegriffen, weil es natürlich für Russland nicht günstig ist, wenn also 400 Faschisten direkt am Kreml, also längs ziehen. Also, aber es gibt eben neben diesen ganzen Organisationen, die gibt es eben auch noch Blogs und wo diese vielleicht auch kleinen informellen Gruppen, zu denen auch diese Rhino-Bande gehörte, also die nicht einer großen Organisation angeschlossen war, sondern sich eben offenbar im Freundeskreis, also zusammengefunden hat, auch übers Internet, wo die dann ihre eigenen ja, Heldentaten vorzeigen, sag ich mal. Und die Rhino-Bande hatte eben ihre Überfälle alle auf Handy aufgenommen und hat es zusammengeschnitten und hat dann ein Video draus gemacht mit Rockmusik unterlegt und hat das dann sozusagen vorgeführt, ne? Also
Warum sollten die das, also warum machen die das überhaupt? Warum sollen die sich in derart profilieren, dass sie ihre Taten auch noch aufnehmen? Ich meine, das ist doch das Dümmste, was man machen kann, dann seine eigenen Beweise zu liefern. Also warum werden das überhaupt ins Netz gestellt?
naja, offenbar ist es nicht so gewesen, dass man anhand dieses Videos sofort sehen konnte, woher das kommt. Also das also alles im Internet, was ist ein großer Teil, was im Internet steht, ist eben völlig anonym und nicht personifizierbar. Ein großer Skandal war auch, vor einem Jahr gab es ein Video im Internet, wo also eine Enthauptung gezeigt wurde in einem Wald mit also maskierten Männern, die einen Tadschiken und einen Dagestaner enthauptet haben. Also vor laufender Kameras wurde ins Internet gestellt und da läuft jetzt eine Ermittlung. Derjenige, der das ins Internet gestellt hat, der ist schon also bekannt, aber eben noch nicht die Leute, die diese Enthauptung vorgenommen haben. Also es klingt wirklich abstrus, aber und schrecklich, aber es ist tatsächlich gezeigt worden und diese Leute, die das eben ins Internet stellen, die fürchten eben nichts, weil sie sich so gut maskieren, dass es also und die Adressen sind nicht zuordnenbar bestimmten Personen, dass es eben nur also eine wirklich wirklich starke Ermittlungsarbeit ist möglich, es ist notwendig, um diese Leute ausfindig zu machen und diese Ermittlungsarbeit wird eben nicht geleistet. Das heißt, konkret im Fall der Rhino-Bande war es so, die haben also ein Jahr lang, fast ein Jahr lang, 2006 bis 2007, Jagd gemacht auf Menschen, die nicht slawisch aussehen. Oder kann dann ein Koreaner oder ein Chinese oder ein Tadschike oder ein Kirgise wurde dann nachts oder abends von hinten angefallen, erst mit Metallstangen oder Baseballschlägern zusammengeschlagen und dann mit Messern traktiert und sind eben 20 Menschen sind dabei gestorben. Teilweise übelst also zerstochen worden. Ein Armenier, ein Geschäftsmann, der hatte 56 Messerstiche, haben die Chirurgen gezählt und also wegen diesem Armenier flog die ganze Sache dann auch auf, weil der offenbar bei der Polizei doch das waren stellvertretender Direktor eines Versicherungsunternehmens und da hat die Polizei dann wohl doch gesagt, das müssen wir jetzt mal untersuchen und hat dann die zwei Bandenführer auf frischer Tat also ertappt, das heißt also kurz nach dem Überfall in einer Straßenbahn festgenommen. Die Kleidung war blutverschmiert, die hatten noch ihre Messer dabei und dann hat der Arthur Rino praktisch direkt nach der Verhaftung sich sogar gerühmt, er hätte 37 Menschen umgebracht und man kann ihm aber nur 20 nachweisen. Das heißt, diese Leute sind so fanatisch und auch so sicher, dass sie eben als Minderjährige, der war zum Zeitpunkt der Tat 17 Jahre alt, dass sie nur geringe Strafen kriegen können, dass sie vielleicht denken, okay, wir kommen vielleicht 3 Jahre ins Jugendstraflager, aber dann aber wir trotzdem in der Szene stehen wir gut da, also dann sind wir sozusagen die neuen Helden und naja, so läuft es eben. Ne?
Aber woher kommt das denn? Das sind Studenten. Also ich sind ja größtenteils Studenten gewesen. Also ich denke mal doch aus dem intellektuellen Bereich dann mehr. Aber wenn man hört, der hat 20 Menschen gebracht, rühmt sich mit 37 im Internet kursieren Videos, wo sie das zeigen, wie Menschen geköpft werden und richtig begründet, dass sie die Arbeit oder okkupiert von Tadschiken oder aus dem Kaukasus, Menschen aus dem Kaukasus, kann auch nicht stimmen, weil die Leute ja, die brauchen die Arbeiter. Und dann, woher kommt dieser, also extreme, radikale Hass gegen die Ausländer? Also ich meine, das ist doch, das ist sowas, also so hart, muss ja irgendwie, müssen die noch andere Sachen angeben. Ich meine, man kann dann, woher kommt das, wenn man 20 Leute umbringt, einfach so, und dass es eine Bewegung ist, die langsam immer mehr Überhand gewinnt?
Ja, man kann sagen, dass vielleicht viele Faktoren da zusammenkommen. Also vielleicht ganz persönlich, immer angefangen mit diesem Rino, der ist also aufgewachsen in, wie vielleicht viele auch russische Jungs, also ohne Vater. Die Mutter, gut, die war nun vielleicht auch nicht gerade die progressivste, sag ich mal, die war also Kunstlehrerin, hat also bei der russisch-orthodoxen Kirche da Kunstunterricht gemacht. Gut, aber das will ich jetzt nicht so stark betonen. Es gibt also, man kann eigentlich sagen, dass die russische Gesellschaft doch, es ist einfach so, eine gewisse Brutalisierung stattfindet. Also das heißt, einfach durch Krisen und Kriege und einfach ein inneres Chaos, was in den 90er Jahren auch war und es fehlen, mal sagen, Stimmen der Toleranz, es fehlen Stimmen, auch die an der Spitze des Staates werben für Ausgleich, für Verständigung zwischen den Nationalitäten, also sowas fehlt einfach sehr stark. Also, obwohl es eigentlich verrückt ist, in Russland leben 141 Millionen Menschen, davon sind, ich glaube, 20% Muslime. Und man müsste sehr, sehr aktiv also den Dialog auch zwischen den russisch-orthodoxen und den Muslimen und den anderen Nationalitäten, die es noch gibt, also Buddhisten und eben Juden und so weiter, müsste man sehr stark auch vom Staat fördern. Viel stärker, als es eben zurzeit gemacht wird. Zurzeit, also nach der sowjetischen Zeit, wo also das alles verordnet war und wo es eben nur Sowjetmenschen gab und wo man die Nationalität eigentlich negiert hat, die gab es also praktisch gar nicht, kam der Pendelschlag in die andere Richtung. Jetzt sind wir also stolze Russen und eigentlich konnte auch keiner genau sagen, was das eigentlich ist. Wie ist man eigentlich Russe? Was macht das Russischsein eigentlich aus? Und diese Lücke haben dann eben auch oft eben diese Faschisten gefüllt. Der Staat oder sag ich mal, der Kreml, der konnte diesen Patriotismus selber gar nicht richtig besetzen. Also und da sind ja die Nazis. Es ist auch so, am 4. November auf die Straße gehen also diese ultrapatriotischen Bewegungen und die Nazis gehen auf die Straße und feiern diesen Tag der nationalen Einheit, der also vor 4 Jahren von Putin angeordnet wurde, weil also der Kreml selber macht da nichts und das ist eigentlich verrückt. Also gut, natürlich, dann gibt es den Tschetschenienkrieg, das kann man sich vielleicht in Deutschland auch nicht vorstellen, 2 Kriege, die so ungefähr 100.000 Menschenleben gefordert haben und das geht natürlich auch nicht spurlos vorbei an einer Gesellschaft. Es gab eben, ich weiß nicht, ob das noch in Erinnerung ist, 1999 zum Beispiel in Moskau gab es Explosionen von Wohnhäusern, wo dann 300 Menschen starben, wo eine wahnsinnige, sag ich mal, Kampagne gegen eigentlich alle Tschetschenen, und diese Kampagne wurde auch von staatlichen Medien mitgetragen. Das hat sich inzwischen wieder beruhigt, aber natürlich, also sag ich mal, wir, die Slawen und die anderen, die dort im Kaukasus leben oder im Zentralasien, das sind eben die anderen, und das können Leute, die jetzt 50 sind und so, die auch ne, vielleicht noch aus der Sowjetzeit wissen, man hat friedlich zusammengelebt, man hat teilweise sogar, gab es gemischte Ehen, die können wieder sich, sag ich mal, nach so einer Angstkampagne gegen die anderen, gegen die Fremden, können die sich wieder finden und zum normalen Leben zurückkehren. Aber bei diesen Jugendlichen, die vielleicht auch nie was erfahren haben über andere Kulturen, die selbst auch gar nicht wissen, woher sie eigentlich kommen, also was es eigentlich bedeutet, Russe zu sein, also aus vielleicht ein paar Phrasen, die können, also die verfangen sich dann in einem, ja, in so einer aggressiven Haltung. Das ist leider so, das ist auch kaum noch erforscht. Also das ist, muss man wirklich sagen. Es gibt in Russland außer ein paar kleinen Instituten, die teilweise auch von der EU gefördert werden, gibt es eigentlich wenig Einrichtungen, die dieses Problem erforschen und dort auch Vorschläge machen, wie man das zurückkämpfen kann. Und es gibt auch kaum Künstler oder Geistliche oder Politiker, die öffentlich im Fernsehen sich hinstellen und sagen: Leute, wir leben hier in einem Staat zusammen. Also wir sind nun mal ein multinationaler Staat. Und wir müssen uns kennen, wir müssen uns austauschen und wir müssen zusammen vorgehen gegen diese Gewalt. Solche Stimmen gibt es sehr, sehr wenig.
Ja, zum Thema über Rechtsradikalität in Russland, in Moskau, habe ich auch einen nächsten Beitrag. Und ich danke dir, Uli, für das Gespräch erstmal, jetzt als hier. Und als letztes vielleicht noch, heute ist ja, soweit ich jetzt richtig verstanden habe, heute ist ja entscheidet das Gericht über die Anklage, was mit dem passieren wird, mit der Gruppe um Arturino.
Ja, also gestern haben die Geschworenen sich zurückgezogen, und das Gericht, ich weiß nicht, ob es heute ist oder auf jeden Fall in heute Morgen, in den nächsten Tagen wird also die Entscheidung fallen. Also das, ich kann noch kurz dazu sagen, bei der letzten Skinhead-Band, eine Bande, wo die Verhandlung lief, die haben Strafen zwischen 3 und 10 Jahren Jugendstraflager gekriegt. Die Staatsanwaltschaft hatte damals gefordert 25 Jahre. Also das ist nach Meinung aller Experten, sind die Strafen sehr milde ausgefallen.